Bei einem Parteitag der Sozialdemokraten aller Volksgruppen der Tschechoslowakei wurde 1928 auch der Grundstein gelegt für eine politische Beteiligung der DSAP im Staat. Im Folgenden nunmehr zu dem weichenstellenden Kongress vor 90 Jahren und das Verhältnis tschechischer und deutscher Sozialdemokraten zueinander. Sie hören einen Beitrag von und mit Till Janzer.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am 28. Januar 1928 beginnt der sogenannte erste Kongress aller sozialdemokratischer Parteien der Tschechoslowakei. Zwei Tage lang beraten sich die Delegierten im Národní dům, also dem Volkshaus, im Prager Stadtteil Smíchov. Im Protokoll heißt es, Zitat:
Der Kongress wurde um 10:10 vormittags mit dem Gesang der Internationale, der von den Mitgliedern des Gaues Förster, der Arbeitersänger, vorgetragen wurde, und mit einem von Mitgliedern der tschechischen und deutschen Arbeiterturnern auf der Bühne gestellten lebenden Bild eröffnet. Gesang und Bild wurden mit lebhaftem Beifall begrüßt.
Tschechische, deutsche, polnische und russinische Sozialdemokraten treffen sich zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Kongress. Jiří Malinský leitet die historische Kommission der tschechischen Sozialdemokraten.
Die mehreren hundert Delegierten kamen im Volkshaus in Smíchov zusammen, um praktisch eine tschechoslowakische sozialistische Internationale zu gründen. Mit dabei waren Vertreter der sozialistischen Arbeiterinternationale, darunter auch ihr Generalsekretär Friedrich Adler. Sie sagten, dass es in fast keinem Mitgliedsland der Internationale zu einem vergleichbaren Akt gekommen ist. Und es wurde in Europa und sogar weltweit als ein Sieg des sozialdemokratischen Geistes gesehen.
Das ist in der Tschechoslowakei zu dem Zeitpunkt durchaus von Bedeutung. Denn 1926 übernimmt eine bürgerliche Koalition die Regierungsgeschäfte. Sie beginnt damals, bescheidene soziale Errungenschaften wieder über Bord zu werfen. Jiří Malinský.
Der Antritt der bürgerlichen Koalition führte dazu, dass sich alle sozialistischen Parteien, also die deutsche DSAP, die Volkssozialisten und die tschechischen Sozialdemokraten, zu einer gewissen Einheit gedrängt fühlten. Das heißt, man wollte seine Stellung im politischen Gefüge zurückgewinnen, die man bei den Wahlen 1925 verloren hatte.
Das bezieht sich auch auf das Verhältnis zu der neu gegründeten Kommunistischen Partei, die 1925 auf Anhieb zur stärksten linken Kraft in der Tschechoslowakei geworden ist. Im Wahljahr wird die KSČ jedoch auch bolschewisiert, sie gerät also in Abhängigkeit von Moskau. Sozialisten und Sozialdemokraten wollen nun Überläufer wieder zurücklotsen. Doch gerade die deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, DSAP, und ihre tschechischen Genossen sind sich nach der Staatsgründung von 1918 zunächst überhaupt nicht grün. Rund 3,5 Millionen Menschen in dem Staat sprechen damals Deutsch. Sie berufen sich wie Tschechen und Slowaken auf die 14 Punkte von US-Präsident Woodrow Wilson. In seiner 10. These spricht er davon, dass den Völkern Österreich-Ungarns die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden sollte. Auch die DSAP wünscht sich daher zunächst vorrangig nationale Selbstbestimmung für die deutschsprachige Bevölkerung in der Tschechoslowakei. Ihre Vorstellung lautet, sich dem damals sozialistischen Österreich oder dem zunächst ebenfalls sozialistischen Deutschland anzuschließen. Unter den sudetendeutschen Sozialdemokraten gibt es also viele, die sich gegen den tschechoslowakischen Staat stellen und damit eine sogenannte negativistische Position einnehmen. Das ändert sich erst in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Thomas Oellermann vom Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag beschäftigt sich mit der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei.
Man erkennt, dass man nun sich eigentlich mit den Grenzen und mit der Tschechoslowakei abfinden muss und auch mit dem Schicksal, nun Teil dieser Tschechoslowakei zu sein, und man fängt an, konstruktive Politik zu machen. Also man sagt sich, jetzt müssen wir eben das Beste rausholen aus der Situation, wir müssen das Beste für uns und auch für unsere Menschen, also für die Minderheit, erreichen, und das ist dann eben das, was bekannt geworden ist als aktivistische Politik, also als eine konstruktive Teilhabe an den Geschicken dieses Staates.
Und genau dabei spielt der Parteitag im Januar 1928 in Prag eine wichtige Rolle. Oder wie der DSAP-Vorsitzende Ludwig Čech in seiner Eröffnungsrede sagt, Zitat:
Pochenden Herzens treten wir in die Beratungen ein, von denen wir hoffen, dass sie ein historischer Wendepunkt sein werden in unserer großen Arbeit, in unserem schwierigen Kampfe, in unserem harten Schicksal.
Entgegen dieser historischen Bedeutung verläuft der Parteitag selbst aber eher unspektakulär. Kein großes Fanal lese sich aus dem Protokoll des Treffens, sagt Historiker Thomas Oellermann.
Tatsächlich beschäftigt man sich mit der Politik dieser bürgerlichen Regierung. Also dieser Parteitag ist ein ganz klares Statement. Und was wir dort zum Beispiel nicht finden, ist eben so eine klare Deklaration zum Beispiel zu einer sozialistischen Weltrevolution oder so etwas. Das gibt es dort nicht. Und wir finden zum Beispiel auch nicht dieses dann doch später sehr klassische Thema der sozialdemokratischen Politik, Abwehr des Faschismus.
Die Zusammenarbeit der sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien wird dann bereits im darauffolgenden Jahr 1929 konkret. Die bürgerliche Regierung in Prag verliert bei den Parlamentswahlen, die linken Parteien erstarken. Die DSAP tritt in der Folge in die Regierung ein. Ihr Vorsitzender Ludwig Čech wird Minister für Sozialfürsorge. Doch der Zeitpunkt ist unglücklich.
Das wird dann leider alles relativ schnell enttäuscht unter dem Einfluss der großen Weltwirtschaftskrise. Denn da kann auch ein Ludwig Čech, der wirklich eine ganze Reihe von sozialen Maßnahmen dann trifft, um die Not zu lindern, aber er hat einfach nicht mehr den politischen Spielraum, vor allem nicht den finanziellen Spielraum, um eine soziale Umgestaltung des Staates durchzuführen.
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise bekommen in der Tschechoslowakei besonders die überwiegend deutsch besiedelten Randgebiete zu spüren. Gerade dort siedeln die exportorientierten Firmen, die bankrott gehen. In den Sudetengebieten verlieren überproportional viele Menschen ihre Beschäftigung. Im Winter 1933-34 sind 2/3 der Arbeitslosen in der Tschechoslowakei deutschsprachig. Auch das führt dazu, dass sich viele Sudetendeutsche vom Staat abwenden. Sie lassen sich ab 1933 in die Arme der völkischen Sudetendeutschen Heimatfront Konrad Henleins treiben. Dabei bemühen sich deutsche und tschechische Sozialdemokraten sowie Volkssozialisten in gemeinsamer Regierungsverantwortung, den bis dahin zentralistischen Staat zu reformieren. Etwa in der Verwaltung, wie Jiří Malinský erläutert.
Es wurde der Anteil deutschsprachiger Beamter und Lehrer erhöht. Doch der Prozess stand ganz am Anfang. Schon rein technisch ließ er sich nicht beschleunigen. Auch Staatspräsident Edvard Beneš war offen dafür, die Stellung der nationalen Minderheiten zu verbessern. Also neben den Deutschen auch der Polen, Ungarn, Rumänen, Juden oder Russinen. Eigentlich waren das alles große Veränderungen. Aus der heutigen Sicht scheinen sie vor dem Hintergrund des Münchner Abkommens von 1938 zu spät gekommen zu sein. Wenn ich aber die Maßnahmen vergleiche, dann lagen sie ganz vorne in der europäischen Nationalitätenpolitik. Beneš selbst hat bei einer Rede im damaligen Reichenberg im Jahr 1936 gesagt, er sehe nur 2 weitere vergleichbare Länder, die Schweiz und wohl Belgien.
Und Thomas Oellermann ergänzt,
das Grundproblem ist ja, dass genauso wie in Deutschland die Nationalsozialisten und Hitler auch Konrad Henlein und die Sudetendeutsche Partei eine unglaubliche Dynamik entwickeln, die wirklich alles niederwalzt eigentlich, alle politischen Gegner niederwalzt. Und ich meine das hauptsächlich bei Wahlergebnissen, das natürlich auch später zu gewalttätigen Konflikten gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Aber diese Bewegung gewinnt eine unglaubliche Dynamik. Und dieser demokratische Staat Tschechoslowakei, der hat natürlich Probleme, auf diese Dynamik richtig zu reagieren. Es ist einfach ein unglaublich schwieriges Gefüge. Es gibt Unmengen von Parteien. Es sind ja alle Parteien durch das ganze politische Parteienspektrum vertreten, aber jeweils auch noch in den jeweiligen Minderheiten.
Auch die DSAP weist immer wieder auf die Not in den deutsch besiedelten Grenzgebieten hin. Vor allem Wenzel Jaksch, der 1937 Parteivorsitzender wird, drängt aufs Handeln.
Der Ruf, mehr zu tun für diese Gebiete der Republik, um einfach die Demokratie zu bewahren, um einfach den Nationalsozialismus oder auch Konrad Henlein abzuwehren, kommt da immer wieder, bleibt. Ich will nicht sagen, dass er komplett ungehört bleibt, aber es ist natürlich schon so, es müssen eben doch eine ganze Reihe von politischen Kräften überzeugt werden. Und wie die Geschichte dann zeigt, viele Maßnahmen kommen dann einfach auch deutlich zu spät.
Am 29. September 1938 wird die Tschechoslowakei im Münchner Abkommen gezwungen, die Sudetengebiete an Deutschland abzutreten. Viele Sozialdemokraten fliehen nun, entweder gleich ins Ausland oder ins Innere des Landes. Doch keine 6 Monate später besetzt Hitler auch noch den Rest des tschechoslowakischen Staates.